Nun, dies ist bereits die sechste Botschaft in unserer Serie über die Geschichte der Entstehung. Und wenn wir jetzt zuerst in Mose Kapitel 1 kommen, dann begegnet uns dort ein sehr bekannter Vers. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das beantwortet die Frage nach der Entstehung. So einfach ist das. Die Himmel und die Erde ist ein jüdischer Ausdruck, der als Ersatz für Universum benutzt wurde, weil es dafür kein anderes Wort gab. Die Antwort auf die Frage nach der Entstehung ist also recht einfach. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das haben wir schon betrachtet und ich möchte nur kurz zusammenfassen, was das Wort Gottes in 1. Mose über die Entstehung lehrt. Die Sprache dort ist deutlich, sie ist absolut unmissverständlich. 1. Mose enthält einen Bericht über die Entstehung des Universums, dem man sich nicht entziehen kann. Und dieser Bericht besagt Folgendes, der ewige Gott schuf zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit das Universum, so wie wir es heute sehen und wie es heute existiert. Und zwar tat er das, ohne vorher bestehende Materie zu haben. Und er tat das innerhalb von 6 Sonnentagen aus dem Nichts. Und am 6. Tag krönte er seine Schöpfung, indem er den Menschen in sein Ebenbild schuf. Das heißt, intelligent, mit Persönlichkeit, sich seiner selbst bewusst, mit der Fähigkeit zu denken und zu argumentieren. Die Schöpfung geschah in 6 Tagen und war am 7. Tag vorbei. Und am 7. Tag ruhte Gott von seiner Schöpfung. Und das Ganze geschah ungefähr vor 6000 Jahren. Und Gottes gesamte Schöpfung wurde ausgereift und voll entwickelt geschaffen. Nun, sehr wichtig ist, zum Zeitpunkt der Schöpfung gab es keinen Tod. Es gab keinerlei Korruption irgendeiner Art und deshalb betrachtete Gott seine Schöpfung und sagte, sie sei sehr gut. Es gab keinen Tod, es gab keine verderblichen Einflüsse. Es können also weder Tiere gestorben noch Pflanzen eingegangen sein. Es kann keinen Prozess der natürlichen Auslese gegeben haben, der damals ablief. Es kann kein Überleben der Stärkeren gegeben haben, denn in dieser perfekten Schöpfung überlebte einfach alles. Tod und Verderben hielten erstmalig den Einzug in die Schöpfung, als Adam und Eva sündigten und Gott ungehorsam waren. Erst darauf folgte der Tod und das Verderben. Und das wird erst in Kapitel 3 beschrieben und das hat nichts mit den 6 Tagen der Schöpfung zu tun. Später, nach dem Sündenfall, wurde die Oberfläche der dann bereits verfluchten Erde nachhaltig durch die weltweite Sintflut umgeformt. Die Flut bedeckte sogar die höchsten Gipfel von Bergen auf dieser Erde. Das war diese verheerende weltweite Überschwemmung, die die Erdoberfläche dann dramatisch umformte. Und das war auch diese Flut, die dafür sorgte, dass es Fossilien heute gibt. Diese Flut löschte die gesamte Menschheit aus, mit Ausnahme von 8 Menschen und den Tieren in Noahs Arche. Sie waren die einzigen Überlebenden. Und das ist der Bericht über die Entstehung in 1. Mose. Schöpfung, Sündenfall und dann die Sintflut, die auf verheerende Weise das Erscheinen der verfluchten Erde umgestaltete. Und dieses große Gericht ereilte die gesamte Menschheit. Es war nicht nur lokal. Und wir alle sind demnach Nachfahren dieser 8. Also von Noah, seinen Söhnen, seinen Schwiegertöchtern und seiner Frau. So sagt es uns 1. Mose. Ich möchte euch noch etwas sehr Wichtiges an dieser Stelle sagen. Und das sollt ihr euch bitte merken. Die Wissenschaft, ihr Lieben, die Wissenschaft ist keine Hermeneutik zur Auslegung von 1. Mose. Und sie ist das auch nicht zur Auslegung irgendeiner anderen Schriftstelle. Die Wissenschaft ist kein Interpretationsansatz. Sie liefert uns kein Prinzip zur Auslegung der Schrift. Leute, die Bibel unterwirft sich nicht der Wissenschaft. Die Bibel unterwirft sich nicht der Wissenschaft. Die Texte der Bibel und auch in 1. Mose sind absolut präzise. So wie alle anderen Texte auch. Alle Schrift ist von Gott inspiriert, ist von Gott gehaucht. Alle Schrift wurde von Gott gegeben. Die Schrift ist keine private Auslegung, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und Jesus fasst das wunderbar zusammen in seinem Gebet zum Vater, sagt, dein Wort ist Wahrheit. Die Bibel ist wahr ob ich nur die Prophezeiung mir in der Offenbarung anschaue oder den Bericht über die Entstehung in 1. Mose. Die Bibel ist wahr. Ob ihr nun von der Geschichte Israel lest oder von der Geschichte der Kanaaniter, die Bibel ist immer wahr. Die Bibel ist wahr in Bezug auf die Aussagen über die Heiligung und über unser Heil. Ob ihr das Leben Jesu darin betrachtet oder die Theologie Jesu betrachtet, sie ist immer wahr, sie ist korrekt. Was immer die Bibel sagt, ist absolut wahr. Und die Bibel ist genauso wahr in 1. Mose, wie an jeder anderen und allen anderen Stellen auch. Und da die Entstehung, die Schöpfung sich nicht wiederholen lässt, sich also nicht reproduzieren lässt, ist sie auch außerhalb der wissenschaftlichen Sphäre. Sie gehört nicht zu den harten Wissenschaften oder nicht mal zu den weichen Wissenschaften. Da die Entstehung nicht beobachtet werden konnte, und Leute, hört gut zu, da nur ein einziger anwesend war, nämlich Gott, kann niemand außer Gott die Entstehungsgeschichte kommentieren. Macht Sinn, oder? Wenn wir uns also 1. Mose ansehen, dann denkt daran, es ist der einzige präzise, direkte Augenzeugenbericht der Entstehungsgeschichte vom Schöpfer selbst. Aber ihr Lieben, trotz der dort bestehenden Klarheit haben sich viele Menschen, einschließlich vieler Christen, der Wissenschaft und Wissenschaftlern zugewandt, die verbindliche Aussagen über 1. Mose machen. Und es gibt sogar Theologen, viele Theologen, Bibelkommentatoren, Pastoren, bekannte und beliebte Pastoren und Prediger, von denen ihr sicherlich einige sogar kennt, wenn wir sie bei Namen nennen würden, die den Schöpfungsbericht leugnen würden. Und sie leugnen den Schöpfungsbericht unverblümt, weil sie die Evolutionslehre zu einem gewissen Grad akzeptieren. Und ich sage euch das schon die ganze Zeit und ich wiederhole es noch einmal, ohne nochmal irgendwie alle Beweise anzuführen. Die Wissenschaft hat absolut nichts bewiesen, das den Schöpfungsbericht zunichte macht. Und das kann sie auch nicht. Es ist vielmehr so, dass uns der Bericht in 1. Mose die Antworten auf die Rätsel der Wissenschaft gibt. Aber traurigerweise haben sich dennoch Christen und Kommentatoren, Theologen, Prediger, Pastoren, Lehrer davon abgewandt und sie haben den Schöpfungsbericht geleugnet und irgendwie von der Wissenschaft einschüchtern lassen. Und es gibt ein bemerkenswertes Buch und nur ein Buch, das 1. Mose verbindlich kommentiert. Ein Buch, das absolut maßgeblich ist. Es ist das einzig verbindliche, maßgebliche Buch. Es ist ein wahrer und unfehlbarer Kommentar, ein wahrhaftiger Kommentar, ein maßgeblicher Kommentar, der über 1. Mose geschrieben wurde. Es ist ein himmlisch inspirierter Kommentar zu 1. Mose. Und er beantwortet jede Frage und er zeigt uns, dass diese Schöpfung tatsächlich so geschehen ist, wie sie dort aufgeschrieben ist. Und welches Buch ist das? Das ist das Neue Testament, Leute. Das Neue Testament. Und es wurde nicht von einem Wissenschaftler geschrieben, auch nicht von einem Kreationisten, nicht von Theologen, sondern von einfachen Leuten, denen Gott selbst das Wort gab, um es niederzuschreiben, sodass der Schöpfer selbst der Autor ist. In 1. Mose seht ihr den Schöpfungsbericht und im Neuen Testament habt ihr den inspirierten Kommentar des Schöpfers zu diesem Schöpfungsbericht. Und wenn ihr das Neue Testament aufschlagt, werdet ihr dort eine Bestätigung der 6-Tage-Schöpfung finden. Ihr habt ganz recht gehört. Es enthält eine Bestätigung, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Eine Bestätigung, dass Adam und dann Eva geschaffen wurde. Es enthält eine ganz konkrete Bestätigung des Sündenfalls sowie eine ganz konkrete Bestätigung der weltweiten Flut. Bestätigt die Geschichte Noahs. Das inspirierte Neue Testament verweist sehr sorgfältig auf den Schöpfungsbericht. In 1. Mose findet ihr rein gar nichts über Evolution. Es ist einfach nicht da. Und ihr findet im Alten Testament nichts über Evolution und ihr findet auch im Neuen Testament überhaupt nichts von Evolution. Jemand hat zum Schöpfungszeugnis im Neuen Testament einmal 3 Dinge gesagt. Erstens, alle Verweise deuten auf die Schöpfung und ohne Ausnahme auf historische Ereignisse hin. Sie sind nicht anders als der historische Tod des Herrn Jesus Christus auf Golgatha. Was das Neue Testament angeht, sind die Schöpfung ex nihilo, also aus dem Nichts, und die Schöpfung von Adam und Eva, Kain und Abel, Noah und die Flut, keine Legenden und keine Gleichnisse. Sie alle handeln von Personen und Ereignissen von historischer und universeller Bedeutung. Zweitens, Die Schöpfung wird ausnahmslos als einmaliges Ereignis erwähnt, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfand. Es ist nicht etwas, das ständig abläuft, wie das bei der Evolutionstheorie der Fall ist. Ereignisse fanden statt, die die Welt verdarben. Und jetzt wartet die Welt auf eine neue Schöpfung, die in der Zukunft in einem bestimmten Moment stattfinden wird. Drittens, die Rezitation der Schöpfung aus 1. Mose 1 bis 3 im Neuen Testament werden als buchstäblich wahr, als historisch und von überragender Bedeutung betrachtet. Die Lehre des Neuen Testaments, die auf diesen Zitaten aus 1. Mose 1 bis 3 beruht, hat keinerlei Gültigkeit und wäre sogar fehlerhaft, hört gut zu, wenn die Ereignisse in 1. Mose nicht historisch wahr wären. Können wir einpacken, können wir nach Hause gehen. Warum sitzt ihr noch hier? Denkt nur einmal daran, wie die Sünde in die Welt kam. Und wenn Adam nicht das Haupt der ganzen menschlichen Rasse gewesen wäre, wäre Jesus Christus, der letzte Adam, nicht das Haupt der neuen Schöpfung. Im Römerbrief sehen wir, dass in Adam alle gestorben sind. Und das war's. In Christus alle lebendig gemacht werden. Die Autoren des Neuen Testaments haben ganz klar den Einzug der Sünde in die Welt durch den wirklichen und historischen Menschen Adam gesehen. Darauf nehmen sie Bezug. Sie erkannten den Sündenfall als einen historischen Akt des Ungehorsams. Und das bringt diese Frage für uns auf den Punkt. Im Neuen Testament gibt es jede Menge Verweise auf 1. Mose, auf die Schöpfung. Und es tut das auf sehr natürliche Weise. Es kommt nicht gekünstelt rüber oder irgendwie ungläubig nach dem Motto, oh ja, ich weiß, die Autoren schreiben nicht, ich weiß, es ist sehr schwer zu glauben. Ihr werdet wahrscheinlich sehr viel Mühe haben, das zu akzeptieren. Das ist nun mal so. Nein, überhaupt nicht. Das Neue Testament ist einfach sehr deutlich. Es gibt keinen Versuch darin, sich zu verteidigen oder die Unglaubwürdigkeit eines Menschen zu erklären. Es wird einfach als Tatsache dargestellt. In Matthäus 13, und ich bringe jetzt einige Stellen, die das zeigen, wie das Neue Testament Bezug nimmt auf das Alte Testament, 13,55 heißt es zum Beispiel, ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Und das deutet darauf hin, dass es einen Zeitpunkt gab, als die Welt gegründet wurde. Auch in Markus Kapitel 13, Vers 19 heißt es, denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat, von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf. Johannes 1, 3. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Leute, allein dieser Vers würde sofort die Schöpfung von irgendetwas durch Zufall, durch einen willkürlichen Prozess zunichte machen. Leute, alles, was geschaffen wurde, wurde von Gott geschaffen. In Apostelgeschichte 4 und Vers 24 heißt es, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Leute, alles, was darin ist. Ich glaube, umfassender kann man das nicht ausdrücken. Und dann in Apostelgeschichte 14 und Vers 15, auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott. Und jetzt wird er beschrieben, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Leute, alles. Himmel, Erde, das Meer und auch alle seine Bewohner. Römer 1, Vers 20 heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, und damit ist Gott gemeint, wird seit Erschaffung der Welt wahrgenommen. In 2. Korinther 4, 6 lesen wir, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Das tat er. Genau das tat er am ersten Tag. Er gebot dem Licht, aus der Finsternis hervorzuleuchten. In Kolosser 1, 16 heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Dann Hebräer 1, Vers 10, du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Und darauf kommen wir noch zu sprechen, dass der Himmel von ihm geschaffen wird am Tag 2. In Hebräer 11, 3 heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Ihr wisst, er rief es durch sein Wort ins Leben. Und da heißt es, so, dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also ex nihilo. aus dem Nichts. Er schuf Dinge, die sichtbar sind, aber sie wurden nicht aus Dingen geschaffen, die bereits davor existiert hatten. Und dann in Matthäus 19, Vers 4 sagte Jesus, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Das ist Jesus selbst. Und auch hier wird erwähnt, dass die Menschheit das direkte Ergebnis von Gottes Schöpfung ist. Und unterstrichen wir das nochmal in der Apostelgeschichte 17, Vers 26. Da heißt es, und der hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Er ist der Schöpfer der gesamten Menschheit, aller Nationen. In 1. Korinther Kapitel 11, Vers 8 und 9 heißt es, der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Also hier geht es wieder darum, dass sie erschaffen wurden. Und in 1. Timotheus 2, 13 und 14 lesen wir, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Seht ihr, wie all diese Stellen immer wieder Bezug nehmen auf ein historisches, ein tatsächliches Ereignis der Schöpfung. Und in Römer 5, Vers 14 kommen wir dann zum Sündenfall. Da heißt es, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose. In Römer 5, 17 heißt es dann, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch einen, und das nimmt Bezug auf Adam, und in 1. Korinther 15, 21, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Und damit ist dann natürlich Christus gemeint. Und ich möchte euch nur noch einmal kurz an die Stelle in 2. Petrus Kapitel 3, Verse 5 und 6 erinnern, wo Petrus auf die Sintflut Bezug nimmt, auf die vorgeformte Welt, als diese von Wasser umhüllt war. Und da sagt er, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser entstanden ist. Das ist die Schöpfung. Und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und das habe ich schon letztes Mal kommentiert. Und dann in Epheser 3, 9 heißt es von Gott, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Jakobus 3, 9 lesen wir von den Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Und auch hier ist Gott wieder derjenige, der den Menschen in seinem Ebenbild gemacht hat. Und dann kommen wir zum letzten Buch in der Offenbarung, Kapitel 4 und Vers 11. Wunderbare Verse. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und wenig später in Kapitel 10, Vers 6 lesen wir von Gott, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist. Ebenfalls in der Offenbarung, Kapitel 14, Vers 7 heißt es, betet den an, der Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Leute, das ist deutlich, oder? Der Kommentar des Neuen Testaments ist sehr deutlich. In Römer 1, Vers 25 heißt es, siehe, welche dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer. Sie, da wird auf die Gottlosen Bezug genommen, sie, welche dem Geschöpf Ehre erweisen, anstatt dem Schöpfer. Und so geht es immer weiter. Hebräer 2 und Vers 10, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist. Immer und immer wieder verweist das Neue Testament auf alttestamentliche Stellen und zeigt, dass der Schöpfungsbericht tatsächlich so stattgefunden hat. Wie wir bereits gesagt haben, wurde die Evolution eigentlich als eine atheistische Alternative eingeführt, als gottlose Alternative. Und die Evolution verlangt einen irrationalen Glauben an einen machtlosen Zufall. Die Evolution kann nicht geschehen. Das haben wir schon gesehen. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass es nicht gehen kann, dass es so nicht geschehen kann, wie wir anhand von DNS, von der Informationstheorie, Informationssysteme mit genetischem Code gesehen haben. Die Schöpfung hingegen ist rationaler Glaube an den allmächtigen Gott. Die Evolution ist irrationaler Glauben an einen machtlosen Zufall. Evolution ist in Wirklichkeit Naturalismus. Jede Form von Evolution ist eine Form von Naturalismus. Der Naturalismus glaubt, dass Gott nur im Kopf von Nicht-Intellektuellen existiert. Nur im Kopf von religiösen Menschen, die intellektuell irgendwo da ganz unten sind. Ah, das sind die Nicht-Intellektuellen, die törichten Menschen, die glauben an einen Gott. Der Naturalismus, der besagt, dass die Natur alles ist. Sie ist alles, was es gibt, dass es nichts außer der Natur gibt. Und das ist quasi die Annahme, auf der alle Naturwissenschaften beruhen. Diese Annahme liegt der gesamten naturalistischen, humanistischen Philosophie zugrunde. Und sie liegt aller intellektuellen Arbeit zugrunde. Sie liegt aller Moral oder besser Unmoral zugrunde. Mit anderen Worten wird unsere gesamte Kultur von dem Gedanken gestützt, dass es nichts außer der Natur gibt. Und wenn der Naturalismus wahr ist, dann hat der Mensch Gott geschaffen und nicht Gott den Menschen. Seht ihr das? Und genau so ist es. Dann ist der Glaube an Gott nichts weiter als ein grundloser Aberglaube. Und was noch wichtiger ist, wenn es ein Aberglaube ist, müssen wir nicht auf diese albernen Dinge aus der Bibel hören. Wisst ihr, warum sollen wir dann der Bibel überhaupt noch glauben? Warum auf seine Gebote achten, seine Gesetze? Als solche sind wir also nicht mehr daran interessiert, was religiöse Menschen und Christen denken. Sie sind eine Bedrohung. Oh, sie sind ja nicht intellektuell. Sie sind vielmehr eine Plage, denn sie schränken uns in unserer moralischen Freiheit ein. Als solche reden wir nicht einmal mehr über Moral, wir reden nur über unsere Rechte und über Werte. Rechte und Werte, die jeder Einzelne für sich dann auch irgendwie definieren kann. Was du tun und lassen kannst, das definierst du letztlich dann selbst. Und das wollen die Menschen. Da tun Menschen nicht etwas Falsches aufgrund von Sünde. Sie tun etwas Falsches, weil sie irgendwie ihre Rechte zu sehr ausgereizt haben, aber nicht, weil sie sündig sind. Irgendwie hatten sie verdrehte Werte, deshalb werden sie auch psychologisiert und nicht theologisiert. Es gibt keinen Schöpfer, kein moralisches Gesetz, keinen moralischen Richter, keinen Lebenszweck. Leute, kein Grund für das Leben, außer der, so glücklich wie möglich durchs Leben zu kommen. Es gibt kein Schicksal und es gibt keine wahre Theologie. Leute, das möchte ich ganz deutlich machen. In einer naturalistischen Welt, der humanistischen Welt, der Evolutionenwelt, gibt es keine wahre Theologie. Ein Theologe ist in solch einer Welt ein absolut nutzloser Störfaktor. Und Sie würden wahrscheinlich sogar hoffen, dass Theologen in der Evolutionskette so weit wie möglich unten arrangieren, damit sie irgendwann nicht mehr überleben. Bis ja der Stärkere überlebt. So etwas wie wahre Theologie gibt es nicht, weil es so etwas wie einen wahren Gott nicht gibt. Und für die Anhänger der Evolutionstheorie geht es deshalb auch nicht darum zu debattieren, ob 1. Mose wahr oder nicht wahr ist. Das ist überhaupt nicht mehr ein Thema. Die Schlacht haben sie schon lange gewonnen. Die Schlacht haben die Gottlosen schon lange gewonnen. Sie haben mit ihren unnachgiebigen Theorien und wissenschaftlichen Illusionen und Tricks und Fehldarstellung erfolgreich 1. Mose angegriffen und es geschafft, dass die Menschheit, selbst der evangelikalen Christen auf der Welt, glauben, dass 1. Mose kein wahrer Bericht ist. Das haben sie geschafft. Sie versuchen nicht nur 1. Mose als falsch zu entlarven. Hey, das würde ihnen gar nicht reichen. Worum es den Anhängern der Evolutionstheorie in Wirklichkeit geht, ist, dass es eine ernsthafte Bedrohung für ihr sündhaftes Vergnügen darstellen würde, wenn Gott den Menschen geschaffen hätte und der Mensch und seine Handlungen ihm so wichtig wären, dass Gott ewig währende Konsequenzen für dessen Verhalten festgelegt hätte. Darum geht es ihnen. Der naturalistische Evolutionist hasst Gott und er liebt die Sünde. Und der britische Journalist und Historiker Paul Johnson hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Intellectuals, Intellektuelle, und hat darin Biografien von Leuten, die die westliche Gesellschaft geprägt haben, aufgeschrieben. Ich habe mir nur die erste durchgelesen von Jean-Jacques Rousseau. Man kann einfach nur sagen, diese Leute sind bestenfalls, oder milder ausgedrückt, pervers. Absolut pervers. Das ist sehr interessant, das zu lesen. Leute, der Naturalist hasst Gott und liebt die Sünde. Und der theistische Evolutionist, der die Evolution nimmt und sie 1. Mose irgendwie überstülpen will, der sagt vielleicht, dass er Gott liebt, aber in Wirklichkeit liebt er seine Sünde mehr und noch viel mehr seinen akademischen Ruf. Er liebt Gott wirklich nur sehr wenig. Ihr Lieben, die vorherrschende Disziplin auf dieser Welt, die vorherrschende Disziplin in der wichtigsten Frage des Lebens auf diesem Planeten, und zwar dem wichtigsten Bereich unserer Gedanken, der wichtigsten Verständnisbereich, Leute, ist nicht die Wissenschaft. Es ist nicht die Wissenschaft. Ich hoffe, das versteht ihr. Ihr denkt vielleicht, dass das die Wissenschaft wäre, und darauf geht unsere gesamte Gesellschaft immer wieder zurück. Die sagt immer, die Wissenschaft sagt, die Wissenschaft sagt, die Wissenschaft sagt. Sie glaubt es. Und ihr braucht euch nur mal ein paar Zeitschriften zur Hand nehmen, wenn ihr in einem Wartezimmer seid, ob ihr den Spiegel, Nachrichtenmagazin Spiegel zur Hand nehmt oder den Illustrierten, soll Nachrichtenmagazin sein, Fokus nehmt, oder die politische Illustrierte, den Stern. Sie alle erheben die Wissenschaft zum Maßstab aller Dinge, immer wieder. Lest einen Artikel durch und wird alles bewiesen, dass Gott gar nicht geben kann. Die Königin der Wissenschaft in unserer Welt heutzutage im Sinne von Kenntnissen ist die Naturwissenschaft. Sie soll die Antwort auf alle Fragen haben. Aber Leute, in Wirklichkeit hat sie das überhaupt nicht. Die vorherrschende Disziplin in Bezug auf das Leben im Universum zu jedem gegebenen Zeitpunkt ist nicht Wissenschaft. Was ist die vorherrschende Disziplin? Es ist Theologie. Es ist Theologie. Überrascht euch das etwa? Nein, das überrascht euch nicht. Denn für euch ist das wirklich nichts Neues. Das ist der einzige Weg, wie ihr das Universum je verstehen könnt. Wie ihr die Menschheitsgeschichte je verstehen könnt. Ihre Verhaltensweise, wie ihr den Strom des Lebens begreifen könnt, wo es herkommt und wohin wir uns entwickeln. Wahre Theologie müssen wir dafür begreifen. Nur so können wir alle Dinge begreifen. Es gibt keinen anderen Weg. Und wir können es unserer Theologie also nicht gestatten, hier gleich zu Beginn der Bibel von ihrem Thron zu steigen und sich auf den Fußschemel relegieren zu lassen, während die Wissenschaft den Thron erklimmt. Das können wir nicht machen. Die Wissenschaft und jede andere Disziplin, jedes andere Reich oder Arena oder Sphäre oder Paradigma der menschlichen Gedanken beugt sich nieder vor dem König aller Disziplinen. Und dieser König aller Disziplinen ist eine wahre Theologie. Und eine wahre Theologie ist eine Theologie, die vom Wort Gottes kommt. Aber ihr wusstet das schon. Heutzutage werden Theologen nicht mehr respektiert. Und das ist tragisch. In gewissem Maße werden sie natürlich auch selbst deshalb nicht respektiert, weil sie einfach ihre Position aufgegeben haben. Aber auch Theologen, die standhaft geblieben sind, werden nicht respektiert. Warum? Weil sie der Feind sind. Sie sind der absolute Feind. Und es gibt verstärkte Bemühungen, sie als Nicht-Intellektuelle darzustellen, als Menschen, die in Aberglauben und in Fantasie verhaftet sind. Ihr Lieben, dabei sollt ihr nicht vergessen, dass jeder Christ im gewissen Sinne ein Theologe ist. Ganz genau. Ihr versteht Theologie. Und ihr versteht vielleicht nicht jede Nuance der Theologie. Ihr kennt vielleicht nicht die gesamte Terminologie und die Details aller theologischen Konzepte, aber ich möchte euch etwas sagen. Ihr seid dem Prinzip nach alle Theologen. Denn ihr kennt den wahren und lebendigen Gott und ihr kennt das Mittel, durch das er uns bekannt wird. Und darüber hinaus kennt ihr das Wort des lebendigen Gottes, das die Substanz aller Wahrheit in der Theologie ist. Deshalb dürfen wir der Evolution nicht den Thron überlassen. Wenn ihr der Evolution den Thron überlasst, macht ihr die Bibel zum Sklaven der Menschen und ihr hofiert der Katastrophe. Aber die Königin der heutigen Naturwissenschaften, ihr Lieben, ist der Naturalismus. Alles geht darauf zurück und Naturalismus wird in Begriffen der Evolution erklärt. Und so wird unsere gesamte Gesellschaft von der Evolution beherrscht. Sie hat sogar den Einzug in die Theologie gehalten. Bis zu dem Punkt, wo Autoren liberaler Theologie verschiedener Quellen Folgendes sagen. Gott selbst entwickelt sich. Gott durchläuft einen Prozess, in dem er das wird, was er gerne werden möchte. Das wird heute gesagt. Selbst Gott wurde also miterfasst und ist nur ein weiteres kleines Element im Prozess der Evolution. Leute, wenn ihr der Evolution nur den Finger reicht, dann nimmt sie euch ganz in Beschlag. Wenn ihr der Evolution in den ersten Versen der Bibel den Thron überlasst, dann habt ihr gleich zu Beginn abgedankt. Und das tun wir nicht in dem Schöpfungsbericht. In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, ist es sehr schwer, irgendwelche Fixpunkte zu finden. Leute, deshalb sind die Pädagogen heutzutage auch alle was? Relativisten. Sie sind im Prinzip Relativisten in jeder Hinsicht. Wisst ihr, man hört so viel von Problemen in Schulen und die Frage nach potenziellen Lösungen dafür. Ja, oder auch vielleicht schon in Kindergärten gibt es auch Probleme. Was können wir tun? Wir können es nicht zulassen, dass unsere Kinder in unseren Schulen so gewalttätig sind. Was werden wir bloß tun, um das zu verhindern? Nun, wir müssen sie gewisse Standards lehren, aber diese Standards bleiben in unserer Gesellschaft immer irgendwie variabel. Sie sind flexibel, sie sind relativ. Die Lösung von heute ist der Irrtum von morgen. Nun, wir hätten da wirklich eine wunderbare Lösung, ne? Geht einfach mit den besten Bibellehrern in jede einzelne Schule und überlasst ihnen die Kinder jeden Tag für eine Woche, damit sie ihnen das Wort Gottes beibringen können. Denn das Wort, Leute, ist der Maßstab. Das ist der absolute Maßstab. Die Chancen dafür stehen aber wohl eher schlecht. Ich sage euch was, das wird nicht geschehen. Bis das geschieht, werden die Dinge noch schlimmer werden, weil es keine Antworten gibt. Und wenn die Pädagogen sich heutzutage an dieser Diskussion beteiligen und sagen, sie brauchen Hilfe, etwas müsste getan werden, dann benutzen sie den Ausdruck Werte klarstellen. Aber was bedeutet Werte klarstellen? Nun, bei ihnen läuft es darauf hinaus, dass sie ihren Zöglingen vermitteln müssen, hart zu arbeiten und niemanden zu verletzen. Es geht dabei um eine moralische Argumentation, was in ihrem Fall bedeutet, dass ich die Freiheit habe, alles zu tun, was ich will, aber dass es meine Freiheit dort endet, wo deine Nase beginnt. Also wenn ich meinen Kopf gegen die Wand schlagen will, völlig okay, kannst du gerne tun. Aber ich darf nicht den Schlagstock nehmen und dich verprügeln, weil ich damit in deine Privatsphäre eindringe. Ich muss also lernen, moralisch zu denken und zu argumentieren und zu wissen, dass meine Freiheit gewissen moralischen Einschränkungen unterliegt. Und diese moralischen Einschränkungen sind dort, wo ich nach den Maßstäben der Gesellschaft eine Linie übertreten habe, die dich betrifft. Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr schwammig wird. Und die Gesellschaft ist in dieser Hinsicht so schwammig, dass sie nicht weiß, was sie diesbezüglich tun soll. Leute, sie lassen es zu, dass Menschen Videospiele, Fernsehprogramme, Musik und Kinofilme produzieren, die diese Linie bei Weitem überschreiten. Absolut bei Weitem darüber gehen. Indem sie böse Einflüsse im Leben junger Menschen produzieren. Einflüsse, hört gut zu, die genauso tödlich sind, als wenn jemand ihnen eine Waffe an die Schläfe halten und abdrücken würde. Das ist die Wahrheit. Und deshalb gibt es keine Hoffnung für eine Gesellschaft, in der naturalistische Evolution die Königin der Wissenschaften ist, wo alles dazu passen muss. Leute, Lehrer, die keine moralischen Standards haben, die keine eigenen Werte haben, sollen Schüler unterrichten, sollen Werte für Schüler und Studenten klarstellen. Wie geht das denn? Das geht nicht. Schüler und Studenten sollen moralisches Denken von Leuten lernen, die selbst keine absoluten Maßstäbe haben. Und so sagt man ihnen, sie müssen ihre Lebensweise selbst finden. Und zwar wie? Indem sie keine Autorität akzeptieren, keine Sünde, nicht bloß nicht an Sünde glauben, kein festes göttliches Gesetz akzeptieren, dass sie keine Scham haben, keine Schuld, keine festen Konsequenzen achten, all das. Schließlich ist alles relativ. Aber man höre und staune. Es gibt dennoch, hört mal gut zu, es gibt eine Sache in unserer Gesellschaft, bei der sie nicht relativistisch sind. Es gibt eine Sache. Wisst ihr, was das ist? Die Evolution. Da sind sie nicht relativistisch. Das ist der eine vorherrschende absolute Maßstab in unserer Gesellschaft. Wenn ihr sagt, ihr glaubt nicht an die Evolution, dann werdet ihr als ein Schwachsinniger hingestellt, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Wirklich, wenn ihr sagt, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann werdet ihr belächelt. Da werdet ihr fast in die Institution eingeliefert. Relativität ist weit verbreitet. Bis man zu dem einen feststehenden, absoluten Gedanken kommt, der das relative System funktionieren lässt, nämlich die Evolution. Seht ihr, wenn ihr daherkommt und sagt, ich glaube nicht an die Evolution, ich glaube an göttliche Schöpfung durch Gott, dann fällt das ganze relativistische Kartenhaus in sich zusammen. Weil dieses Gebilde Willkür und Entscheidungsfreiheit und Ausdrucksfreiheit erfordert. Da kann es keine festen, absoluten Werte geben. Es kann keinen Gesetzgeber, kein Gesetz und kein Richter geben. Der eine absolute Wert, der diese Relativität durchdringt, ist also der absolute Wert der Evolution. Menschen sind also absolut davon überzeugt, dass ohne irgendein Argument zugänglich zu sein, dass alles, was heutzutage existiert, das Ergebnis von Zufall und willkürlichen Prozessen ist. Oder wie ein Autor es einmal sagte, das Universum, wie wir es kennen, ist einfach eines von den Dingen, die gelegentlich passieren. Aber im Gegensatz zu all dem steht die Theologie als Königin der Wissenschaft da. Theologie ist der wichtigste Bereich der Gedanken. Theologie ist der alles kontrollierende Faktor, das alles kontrollierende Element für das Gesamtverständnis der Menschen. Ein standhafter Glaube an die Genauigkeit und Wahrhaftigkeit der Bibel ist das Kernstück aller fundierten Wissenschaft und Kenntnisse und Theologie. Es beginnt mit dem Glauben an den Schöpfungsbericht. Es ist von grundlegender Bedeutung für ein christliches Weltbild. Mit diesem Wissen im Hinterkopf wollen wir einfach mal zu 1. Mose 1 gehen und wollen noch einmal ganz kurz den Tag 1 Revue passieren lassen, wo es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde war wüst und leer. Die Erde war wüst und unbewohnt, sie war so am ersten Tag noch nicht geformt und noch von keinem Lebewesen bewohnt. Zudem ist sie komplett von Finsternis umgeben. Und es heißt, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und Tiefe, haben wir letztes Mal betrachtet, ist ein alttestamentlicher Ausdruck für das Meer. Und da heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Am ersten Tag schafft Gott also Zeit, Raum und Materie. Diese drei Elemente, Zeit, Raum und Materie. Und er schafft sie aus dem Nichts. Und jetzt gibt es an Tag 1 dieses Tohu Wabohu, diese ungeformte, gestaltlose und unbevölkerte Masse dieser Elemente. Und auf der Erde, die er geschaffen hat, sind die Elemente vermischt, nicht sortiert, vielleicht schlammig, aber völlig bedeckt mit Wasser und dann umgeben mit Finsternis. Also Wasser und Finsternis. Und dann heißt es in Vers 3 über Tag 1, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott schuf also das Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Am ersten Tag schuf Gott also diese grundlegenden Elemente wie Zeit, Raum und Materie und fügte dann Licht hinzu. Und er legte den Hell-Dunkel-Zyklus als ein permanentes Tag-Nacht-Kontinuum von 24-stündigen Sonnentagen fest. Und deshalb heißt es in Vers 5, es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Jetzt wirft vielleicht jemand ein, ho, wow, was ist denn hier los? Die Sonne wurde noch gar nicht geschaffen und der Mond ist auch nicht da. Leute, das ist völlig in Ordnung. Gott konnte das Licht trotzdem so einteilen, wie es ihm gefiel, bis er das Licht dann mit den Himmelskörpern verknüpfte, was er ja dann auch tut, wie wir später noch an Tag 4 sehen werden. Aber am ersten Tag werden also im Prinzip die Elemente geschaffen und sie bleiben formlos und unbevölkert, umgeben von Finsternis und dann wird das Licht geschaffen und Licht und Finsternis werden zu einem normalen 24-Stunden-Zyklus arrangiert und das ist der erste Tag. Ganz normal. Da ist nichts Schwieriges dran. Lass uns zu Tag 2 gehen. Wir erfahren, dass Gott fortfuhr, dass diese Elemente zu einem bewohnbaren Umfeld geschaffen werden. In diesem Prozess kommen wir zu Tag 2. Gott spricht und wir lesen in Versen 6 bis 8. Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und Morgen der zweite Tag. Also, an Tag 1 trennte Gott das Licht von der Finsternis. Hier am zweiten Tag trennte Gott Himmel und Erde voneinander. Und das geschieht durch die Ausdehnung. Am dritten Tag hat Gott, wie wir noch sehen werden, das Wasser auf der Erde vom Festland getrennt. Also diese drei Trennungen finden statt. Tag 1, Tag 2 und 3 fanden also diverse Trennungen statt. Und bevor Gott Leben schaffen kann, muss er zunächst das Licht von der Finsternis trennen und das Kontinuum von Licht und Dunkelheit innerhalb eines 24-stündigen Sonnentages schaffen. Zweitens muss er den Himmel von der Erde trennen und schließlich muss er das Wasser trennen, das an den Tagen 1 und 2 noch überall ist. Er muss das Wasser vom Festland trennen, so dass es einen Ort für die Meerestiere gibt und einen Platz für die Landbewohner auf dem Festland. Und auf diese Weise wird das Universum in den ersten drei Tagen für das Leben vorbereitet. Und Leute, das ist eine absolut vernünftige Vorgehensweise. Licht und Finsternis, Himmel und Erde, Festland und Wasser werden voneinander getrennt. Nun lass uns die Dinge mal im Detail ansehen. In Vers 6 heißt es, und Gott sprach, und nochmals nur zur Erinnerung, Gott spricht diese Dinge einfach durch sein Wort ins Dasein. Zu Beginn von Tag 2, als der Tag anbrach, war das Universum hell und dunkel und die Erde war eine undifferenzierte Masse von Elementen, die völlig von Wasser umgeben war. Und dann sagte Gott, er spricht wieder, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und das ist sehr interessant. Am ersten Tag war die ganze Erde von Wasser bedeckt. Am zweiten Tag trennte Gott das Wasser und bildete eine Scheidung dazwischen. So steht es hier. Er schuf eine Ausdehnung dazwischen. Ein Teil des Wassers befand sich also jetzt darüber und ein Teil des Wassers blieb auf der Erde. Es gab also das Wasser, das auf der Erde blieb und Wasser, das nach oben gebracht wurde, dort über der Ausdehnung. Genau das ist, was hier steht. Und zwischen diesen beiden Wasserelementen ist eine Ausdehnung. Und das hebräische Wort für Ausdehnung, Rakia, ist ein sehr interessantes Wort. Es bedeutet ausgebreitete Dünnheit. Wenn wir nachsehen, wie es im Alten Testament verwendet wird, dann finden wir es nochmal in 2. Mose 39, Vers 3. Und da werden Dinge vorbereitet für die Stiftshütte. Dort steht, sie beschafften sich Gold und sie hämmerten Goldbleche. Sie hämmerten Goldbleche. Und ich habe dieses Hämmern mal vor vielen Jahren in meiner Ausbildung gelernt, wie man mit einem Schweifhammer das Blech dehnt. Das nennt man Schweifen. Sie machten es flach. Sie breiteten es aus und hämmerten darauf ein, bis es richtig dünn war. Und dafür verwendet die Schrift an dieser Stelle die Verbform des in 1. Mose verwendeten Substantivs, der Ausdehnung. Leute, wir bekommen hier also das Bild eines dünnen Bereiches vor Augen gestellt, den Gott durch das Wasser schneidet. Dieses Wasser umgibt die ganze Erde und Gott durchschneidet es einfach. Als wenn er sein Messer nimmt und da reinsticht und diese Wassermasse in kreisförmiger Art und Weise um die Erde herum abtrennt, mit einem Messer gewissermaßen, und sie in zwei Teile teilt. Es gibt immer noch die Runde von Wasser bedeckte Erde, aber jetzt gibt es auf einmal Wasser darüber, das von dieser Ausdehnung abgetrennt worden ist. Und dazwischen befindet sich diese Ausdehnung. Die Ausdehnung verdeutlicht das Konzept des Raums, Raum zwischen den Wassern. Vers 8, wie nannte Gott diese Ausdehnung? Himmel. Diese Ausdehnung ist das, was wir als Himmel kennen. Sie ist das, was wir als den Raum über uns kennen. Das ist interessant, ich habe mit jemandem gesprochen, der in der hebräischen Sprache sehr kundig ist, und der sagte mir, der Himmel, Shamayim, das Wort, ist im Plural und ursprünglich ist es ein zusammengesetztes Wort aus Sham, das heißt dort, und Mayim heißt Wasser im Plural, dort Wasser. Ja? Der Gedanke ist sehr interessant. Die Theologen sind sich nicht ganz einig darin, ob das ursprünglich wirklich so war, aber es ist ein interessanter Gedanke. Hier bezieht es sich auf den Raum über uns, der jeweils durch das Wasser auf der Erde und durch das Wasser am Himmel begrenzt wird. Es gab also keinen Himmel und kein Raum, wie wir ihn kennen, bis zum zweiten Tag. Und Gott schnitt einfach um diesen ganzen Bereich herum und setzte einen Teil des Wassers frei und sandte es nach oben und schaffte so einen Raum zwischen den Wassern oben und den Wassern auf der Erde. Der jüdische Autor Umberto Casuto sagt, daraus können wir ableiten, dass das Firmament unmittelbar nach seiner Entstehung von sich aus den ihm durch Gottes Willen zugeordneten Platz einnahm, den Anblick des Himmels, wie wir ihn kennen. Also buchstäblich geschaffener Raum. Er sagt weiter, sobald das Firmament inmitten der Wasserschicht geschaffen worden war, begann es sich zu erheben und wölbte sich wie ein Bogen. Das ist sehr anschaulich. Gott schneidet jenes Wasser und dann beginnt es einfach sich zu heben und auszudehnen, immer weiter, und es schafft dazwischen einen Raum. Casuto sagt weiter, dabei dehnt es sich aus und wölbt sich wie ein Bogen. Während es sich nach oben ausdehnte, hob es sich gleichzeitig an und das Oberwasser ruhte oben auf. Diese Trennung hat das Wasser einfach in gewisser Weise nach oben befördert. Die andere Hälfte des Wassers blieb auf der Erde. Weiter sagt er, das stellte einen beträchtlichen Fortschritt in der Anordnung der Komponenten des Universums dar. Jetzt steht oben das Himmelsgewölbe, umgeben von den oberen Gewässern. Unten dehnt sich das untere Wasser aus, also das Wasser des riesigen Meers, das immer noch die gesamte schwere, undifferenzierte Materie auf der Erde bedeckt. Das Universum beginnt Gestalt anzunehmen. Und der Bericht von Mose ist sehr realistisch. Und wenn ihr zur klassischen Literatur geht, dann könnt ihr dort einige Legenden lesen, die sich in der mesopotamischen Mythologie entwickelt haben. Und sie geben uns wirklich einen sehr interessanten Vergleich. Heidnische Geschichten, von denen es viele gibt, die versuchen, die Schöpfung zu erklären. Übrigens, keine von diesen heidnischen Geschichten lehrt jemals Evolution. Niemals. Aber die Legenden von Mesopotamien zum Beispiel berichten von dem Gott Marduk, der Tiamat besiegte, die Königin des Weltmeeres, dargestellt als ein großes, mächtiges Seemonster, ebenso wie die anderen Monster und Ungetüme, die sie geschaffen hat, um ihr bei ihrem Kampf zu helfen. Und nachdem Marduk, also seinen Erzfeind, mit seinen Waffen geschlagen hatte, zerschnitt er ihren Kadaver horizontal durch. Also wie so ein Fisch wurde Tiamat filetiert sozusagen. Und er nahm die obere Hälfte und machte aus der oberen Hälfte den Himmel und aus der unteren Hälfte formte er die Erde, einschließlich des Meeres. Und ihr könnt die ganze Geschichte in der babylonischen Weltschöpfungsmythologie nachlesen. Und der Text besagt, dass er sie wie ein Fisch in zwei Teile zerlegte. Die eine Hälfte von ihr richtete er auf und legte sie zu den Strahlen des Himmels. Und auf der anderen Hälfte formte er die Erde mit ihren Flüssen. Kurzum, der babylonische Schöpfungsmythos, an den auch die Griechen glaubten, besagt, dass der obere Teil des Universums und die Erde hier dadurch entstanden sind, dass der Leib von Tiamat zweigeteilt wurde. Und ich erzähle euch das nur, um euch zu zeigen, wie befremdlich und wie albern diese teuflischen Nachahmungen, diese Nachaffungen des Satans sind. Ja. Aber was die Bibel sagt, ist vollkommen vernünftig. Gott beförderte das Wasser nach oben, er ließ Wasser zurück, damit es die Erde weiterhin umgibt. Und dazwischen schuf er eine Scheide zwischen den Wassern, eine Ausdehnung, die wir als Himmel oder vielleicht auch als Weltall kennen. Aber geht mal zu Vers 7 und da wird das Ganze im Prinzip nochmal wiederholt. Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung und es geschah so. Er wiederholt diese Sache in Vers 7 also nur, um sicherzugehen, dass wir es auch verstehen. Es gibt eine Ausdehnung, die Gott als Scheidung zwischen den Wassern herstellt. Ein Teil des Wassers sammelte sich oben und ein Teil blieb unten. Gott schuf den Raum dazwischen. Es ist wichtig zu verstehen, dass alles, was hier geschah, ein Akt der Schöpfung ist. All das hier sind Schöpfungsakte in einem Ausmaß, das bei Weitem unserem Verstand übersteigt. Ich sage das nur im Hinblick auf Vers 7, weil dort das Wort Machte steht und das Wort Machte im Hebräischen ist hier nicht bara, sondern asa. Und es gibt Leute, die das irgendwie bemängelt haben und haben gesagt, ha, es könnte das nicht irgendwie was anderes, ein anderer Prozess sein. Hier steht doch nicht geschaffen. Hier steht nicht das Wort bara, hier steht das Wort asar. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass irgendeine andere Aktivität stattfand? Bedeutet das, dass hier Dinge vielleicht sich entwickelten? Gibt es da einen Unterschied zum Handeln Gottes? Nun, Bibellehrer haben manchmal die Eigenschaft, sie machen Unterschiede zwischen Wörtern, die Synonyme sind. Und die entwickeln da alles Mögliche draus. Aber manchmal werden einfach unterschiedliche Wörter absolut als Synonyme verwendet. Auch wenn sie etwas variieren, werden sie als absolut gleichwertige Synonyme verwendet. Die Frage hier ist also, ob das Wort machte, die tatsächliche Handlung Gottes änderte. Die Antwort darauf lautet nein. Es deutet hier auf keine andere Handlung Gottes hin als die, die wir kennen. Die Schöpfung aus dem Nichts. Er schafft hier einen Himmel aus dem Nichts. Er schneidet dazwischen und er schafft eine Atmosphäre oder was immer das auch bedeutet alles. Darüber reden wir gleich noch. In Kapitel 2, 3 endet der Vers sogar damit, dass Gott sich am siebten Tag ausruhte, diesen segnete und ihn heiligte. Er ruhte sich von seinem ganzen Werk aus, das Gott schuf, als er es machte. Und hier seht ihr die beiden Wörter bara und asa zusammengenannt, quasi als absolut gleichwertige Worte, als Synonyme. Das ist wirklich eine wunderbare Anmerkung, die uns hier der Geist Gottes gibt am Ende dieses Verses, damit wir uns keine Sorgen machen, ob das irgendeinen Unterschied macht. Das Wort machte ist einfach ein anderes Wort, um dasselbe Sache zu bekräftigen. Wir können sagen, es ist ein Synonym. Und in 2. Mose 34, 10 zum Beispiel wird Asar als Synonym für Bara verwendet. Diese beiden Worte werden als absolut als Synonyme verwendet. In Vers 7 also machte er die Ausdehnung. Und das war immer noch ein Schöpfungsakt Gottes, nur durch ein anderes Wort ausgedrückt. Es war die Schöpfung von etwas, das nie zuvor existiert hatte. Nun, die Trennung des Wassers über dem Himmel und darunter hat viele Diskussionen ausgelöst, das könnt ihr euch vorstellen. Sehr viele. Und die Frage ist, was ist dieses Wasser? Und ich muss zugeben, dass ich nicht genau weiß, was es ist. Es könnte sein, dass es irgendwo Wasser am Ende des Alls gibt. Das könnte das sein. Wir wissen, dass es Wasser in der Luft gibt. Das wissen wir. Wir fühlen den Regen. Und es könnte etwas anderes geben, von dem wir nichts wissen. Ganz am Ende des Himmelgewölbes. Ich weiß es einfach nicht. Und es steht auch nicht in der Bibel. Und es gibt viele Leute, die glauben, dass im Rahmen dieser Schöpfung ein Gewölbe von Wasser um die Erde herum geschaffen wurde, und zwar in Form einer Dunstglocke, eines Wasserdampfringes um die Erde herum. Und das ist die Ansicht von Whitcomb und Morris. Und ich habe die Ansicht mir sehr gründlich durchgelesen. Ich möchte euch damit nicht jetzt belasten, schon gar nicht in dieser Hitze. Aber lest euch das mal durch, sehr interessant. Sie sagen, dass praktisch die Erde einen Dunstgürtel um sich hatte, eine Art Treibhausatmosphäre produzierte. Und diese Wissenschaften behaupten, dass aus diesem Grund die Tiere und Pflanzen so lange lebten. Und es gab Tiere, die lange genug lebten, um Dinosaurier zu werden. Es gab Menschen, die so lange lebten, um über 900 Jahre alt wurden, so wie Methusalem, weil dieses Wassergewölbe sie vor, sie sagen, ultraviolettem Licht schützte. Und bei der Sintflut, dann ist dieser Wassergürtel um diese Erde herum gebrochen, er zerbarst, die Erde ertrank darin. Gleichzeitig ereigneten sich der tektonische Kataklysmus, der unter Erde stattfand und die Grundelemente der Erde dann zerbrach und so diese neue Form nach der Sintflut erschuf. Aber Leute, das wissen wir nicht mit Gewissheit, ob das dieser Ring um die Erde war, oder ob das das Wasser am Ende des Weltalls ist. Wir wissen nichts über das Ende ohnehin, aber wir wissen es nicht genau. Es wird behauptet, dass dieser Dunst ein Himmelszelt aus Wasserdampf über der Erde war. Und hier steht nichts darüber. Hier steht nur vom Wasser oberhalb und vom Wasser unterhalb. Und wir müssen zugeben, wir wissen es nicht. Vielleicht sagst du jetzt, Mensch, das ist ja nicht sehr wissenschaftlich, Borchmann, was du mir da gibst. Nun, ich bin auch kein Wissenschaftler und ich möchte auch nicht mehr sagen als das, was die Schrift sagt. Der Text in 1. Mose erwähnt nichts von einem solchen Himmelszelt, aber er sagt, dass es Wasser über dem Himmel gab und darunter. Andere Wissenschaftler, ebenfalls gute Kreationisten, haben aufgezeigt, dass die Ansicht mit dem Himmelszelt aus Dampf einfach nicht so hinhauen kann. Also es gibt beide Ansichten. Ich werde mich auf diese Argumente einfach nicht einlassen. Und ich habe auch keine Vorstellung. Ich kann mir das als Nichtwissenschaftler einbilden, wie das vielleicht gewesen ist, aber es könnte völlig, völlig unwissenschaftlich sein. Gott hat es so gemacht. Da war Wasser oberhalb und es war Wasser unterhalb. Und das weiß ich. Das ist alles, was ich weiß. Und die Vorstellung dieses Himmelszeltes ergibt sicherlich durchaus Sinn. Es gibt ein Himmelszelt irgendwo da oben und es gab eins irgendwo da unten. Das heißt, es gab das Wasser auf der Erde. Aber wie es sich da oben manifestierte, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht seid ihr ein bisschen enttäuscht darüber, aber wenn ihr Spaß an der Wissenschaft habt, dann lest einfach diese Bücher der Kreationisten durch. Die Bibel gibt uns keine wissenschaftliche Erklärung hier. Sie sagt einfach, dass Wasser aufstieg und irgendwo da oben blieb. Und wir könnten mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Lösung vielleicht ganz einfach ist. Gott schuf diese Art von Himmelszeit, diese Art von Gewölbe im Universum, diese Art von Wasser in der Atmosphäre, die kontrolliert wurde, damit sie nicht die negativen Auswirkungen hervorbringt. Wir wissen, dass es dort oben Wasser gab und dass es während der Sintflut auch aus dem Himmel herunterkam. Das wissen wir. Aber wo es sich befunden hat, ob es als eine Dunstglocke darum war oder ob es am Ende des Weltalls war, ich weiß es nicht. Jedenfalls setzte es zusammen mit dem Wasser, die aus der Erde hervorkam, die ganze Welt unter Wasser. Zwischen den Wassern schuf Gott also Raum. Und schaut euch die Anmerkung am Ende von Vers 7 einmal an. Da ist es, und es geschah so. In Vers 6 sagte er, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und in Vers 7, und Gott machte die Ausdehnung. Und was fügte er hinzu? Und es geschah so. Ist das eine Art überflüssige redaktionelle Anmerkung? Nein, im Gegenteil. Die Bemerkung zeigt an, dass die Dinge auf Gottes Wort hin augenblicklich so entstanden, wie er es sagte. Und zwar augenblicklich. In Vers 3 wird das ein bisschen anders ausgedrückt, aber im Prinzip deutet es auf dasselbe. Da sagte Gott, es werde Licht und es wurde Licht. Da steht nicht und es geschah so. Das wäre irgendwie überflüssig und doppelt gemoppelt. Aber hier und in den Versen 9, 11, 15, 24 und 30 dient das zur Bekräftigung davon, dass die Dinge augenblicklich so ins Leben gerufen wurden, ganz so wie Gott sie durch sein Wort aus dem Nichts zum Existieren brachte. Es geschah tatsächlich so. In Vers 8 lesen wir, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Übrigens sagt er noch nicht, dass es gut war. Er sagt es zwar am ersten Tag von dem Licht, aber noch ist das Umfeld der Welt nicht gut genug, dass es bewohnt werden kann. Noch können die Erdenbewohner nicht da sein. Der nächste Tag ist sehr wichtig, dass er das Wasser von dem Land oder das Land her zum Vorschein bringt. Und das ist das Nächste, was wir uns anschauen werden. Vers 8 endet damit. Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Er tat das alles innerhalb eines Tages. Er schuf das Firmament, die Ausdehnung, den Himmel. Und jetzt sind wir bereit für Tag 3 und damit schließen wir ab. Schlagt einmal eure Bibeln auf bei Psalm 104. Ich glaube, Lobpreis ist hier einfach eine angemessene Reaktion. Da lesen wir Folgendes. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt, wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinen Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Und ihr könnt hier all die Anspielungen auf die Schöpfung sehen, die bekräftigen, was geschehen ist. Wir werden noch mehr in diesem Psalm sehen, wenn Gott das Land vom Meer trennt und die Quellen und Täler und Tiere schafft. Das ist wirklich ein sehr fantastischer Text. Lasst uns den Herrn wirklich loben.